applaudieren. Erol, alles Gute dir zum Geburtstag. Genau. Den könnt ihr nachher alle ganz lieb drücken. Ich glaube, der wird sich da sehr freuen. Er drückt gerne. Ja, sehr cool. Genau, dann lass uns zum Opfer kommen. Ich werde noch einmal kurz dafür beten und dann können die einmal rumgehen. Danke Gott für diesen Sonntag. Danke dir, ja, dass du versorgst, dass du Kirche baust. Danke dir für jedes Herz, das gibt. Danke dir, dass das hier möglich ist. Und danke dir, dass du diese Spende einfach wirklich vervielfachen wirst, dass du es vermehren wirst, dass es dorthin kommt, wo dein Reich gebaut wird. Dafür danke ich dir. Ich segne nochmal diesen Gottesdienst und all das, was gesagt wird, was getan wird für jeden, der gibt. Du bist gut, Herr, und dafür wollen wir dich preisen. Amen.
Was wir in der Corona-Zeit, habe ich ein Problem mit meinem Mikro? Was wir natürlich in der Corona-Zeit immer gemacht haben und das irgendwie vernachlässigen, wir grüßen natürlich auch alle diejenigen, die online hier an diesem Gottesdienst teilnehmen. Das ist für die meisten schon so selbstverständlich, dass wir hier live dabei sind, aber es gibt viele Leute, die online diesen Gottesdienst verfolgen. Und ich höre auch immer wieder bekomme Feedback von Leuten, die das wirklich jeden Sonntag machen, weil sie teilweise nicht die Möglichkeit haben, hierhin zu kommen, ältere Menschen, aber auch Leute, die irgendwie weiter weg wohnen. Und ich grüße heute in besonderer Weise Lothar. Schön, dass du immer dabei bist und danke auch für dein Feedback und dass du das wirklich schätzt. Und ich grüße heute Margareta. Ihr kennt ihr nicht, aber ich kenne sie, ich habe sie kennengelernt. Vor gar nicht so langer Zeit. Und ja, Gottes Segen euch auch vor den Bildschirmen zu Hause, Verfolgung dieses Gottesdienstes. Ja, Heiligung. Und es ist interessant, dass es beim heutigen Thema eine sehr interessante Allianz gibt. Und zwar, es ist nicht immer so, dass Gott und die Nichtchristen, also Menschen, die mit Jesus oder mit Gott nicht unterwegs sind, vielleicht bewusst, dass sie sich wirklich an diesem Punkt hundertprozentig einig sind. Beim Thema Heiligung sind sich Gott und alle Nichtchristen, auch Moslems und Hindus und verschiedene Religionen, die sind sich wirklich an diesem Punkt mit dem biblischen Gott einig. Mahatma Gandhi, der selber sehr, sehr viel die Bibel gelesen hat und sehr viel mit Christen zu tun hatte, der hat mal gesagt, das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, ein Christ zu werden, waren die Christen. Also auch er war sich einig mit Gott darüber, dass Heiligung ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema für das Leben der Christen war. Und er hat das leider nicht immer so beobachten können. Aber die Frage ist, was ist Heiligung? Das ist ein Konzept, ein Wort, das heute kaum gebraucht wird. Und deswegen habe ich eine Umfrage gemacht bei Menschen, die ich kenne, und das sind hier einige Antworten. Reinheit kam immer wieder vor, würdig für Gott. Jemand sagte, Heiligung ist Unberührtheit. Heiligung ist Vollkommenheit in jeder Hinsicht. Heilig bedeutet rein und anders zu sein als der Rest. Heiligung ist der Freispruch von Sünden. So, das waren einige Antworten. Es kommen noch einige mehr gleich, aber das sind so die Gedanken, die Menschen haben zu diesem Thema Heiligung. Und ich möchte heute zwei Texte lesen, einen aus dem ersten Teil der Bibel, den zweiten aus dem zweiten Teil der Bibel. Der erste Text ist aus 5. Mose Kapitel 8, wenn du eine Bibel dabei hast oder eine Bibel-App mitlesen möchtest. 5. Mose Kapitel 8, die ersten 6 Verse. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das Land, in Besitz zu nehmen, das der Herr euren Vätern zugesprochen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist und ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er, Gott, demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Davon lebt der Mensch ebenfalls. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre lang. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seine Wege gehst und ihn fürchtest. Den zweiten Text aus dem Neuen Testament, aus dem zweiten Teil der Bibel, Hebräer Kapitel 12 von Vers 12 folgende. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zu Last wird und viele durch sie verunreinigt werden und dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau wird, der für seine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde und er fand keinen Raum zur Buße oder zur Umkehr, obwohl er sie mit Tränen eifrig suchte. Also Heiligung, denke ich mal, ist ein relativ vernachlässigtes Thema. Ich weiß nicht genau, wie viele Predigten du schon mal über Heiligung gehört hast. Das dürften eigentlich wenige sein. Wir wollen heute in der postmodernen Kultur hip sein. Wir wollen kulturell relevant sein, wie wir das sagen. Wir wollen inklusiv sein, wir wollen nicht exklusiv sein. Wir wollen nicht irgendwie ganz cringe rüberkommen, ganz fremdartig rüberkommen. Wir wollen einladend sein, wir wollen nicht abstoßend sein. Und das sind alles tatsächlich sehr, sehr wichtige Themen für eine Kirche. Allerdings werden dabei oft andere Themen vernachlässigt, die in der Gemeinde ebenfalls wichtig sind. Oder zumindest sie werden ausgeblendet oder man spricht über sie nicht mehr. Und ein solches Thema ist das heutige Thema Heiligung. Und die Gründe dafür, sowohl dass die Praxis der Heiligung oft in Vergessenheit gerät, wie auch die Lehre über Heiligung, sind sehr unterschiedlich. Ich möchte drei solcher Dinge nennen, die dazu geführt haben. Das erste, ein verkürztes Gottesbild. Ein verkürztes Gottesbild. Also wir predigen und wir kennen Gott als den liebenden Vater. Wir haben diesen liebenden Vater heute auch angebetet und wir haben ihn besungen und wir preisen diesen Gott als liebenden Vater. Wir kennen Jesus als den vergebenen Erlöser und wir kennen den Heiligen Geist auf jeden Fall als Tröster. Alles richtige und wichtige Eigenschaften, die in der Bibel auch so zu finden sind. Aber das ist nicht das Einzige, was wir über Gott und über Jesus, über den Heiligen Geist in der Bibel finden. Die Frage ist, kennen wir auch den heiligen Gott, der keine Sünde duldet und der seine Kinder manchmal sogar in eine harte Erziehung nimmt, um sie freizusetzen? Oder kennen wir den Jesus, der mit Wahrheit und Gerechtigkeit mitten unter seiner Gemeinde regiert als König, um sie zu heiligen? Oder kennen wir den Heiligen Geist, der eine laue und verweltlichte Kirche, eine kompromissbereite Kirche, immer wieder mahnt und sie ruft, auf Gottes Stimme zu hören. Und wir lesen das immer wiederholt in der Offenbarung besonders: Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Um die Gemeinde einfach zu eine verweltlichte, verweichlichte, laue Gemeinde zur Umkehr zu führen. Also das ist das Erste, ein verkürztes Gottesbild. Wir lieben einige Dinge, wir beten einige Dinge an und andere Dinge von Gott, über Jesus, über den dreieinigen Gott, blenden wir eventuell aus. Ein zweites, eine falsch verstandene Toleranz, eine falsch verstandene Toleranz. Jeder, so glauben viele heute, jeder kann so leben und so glauben, wie es ihm beliebt. Und das ist eine ganz, ganz heftige Erscheinung auch dieser postmodernen Kirche und Gesellschaft. Die Bibel ist nicht mehr der Maßstab unseres Denkens, unseres Lebens. Und eine andere falsche Toleranz, das kommt von vielen Christen. Ich habe letztens jemanden gesehen, der als Christ ein Tattoo hatte und das Tattoo hieß: Only God can judge me. Only God can judge me. Das ist eine Mentalität. Jede Zurechtweisung oder wichtige Konfrontation, auch im Bereich der christlichen Lebensführung, wird damit abgetan. Du kannst mir nichts sagen, only God can judge me, also nur Gott kann mich richten. Und halt die Klappe, shut up. Schleichende Kompromisse gehören auch in diese Kategorie. Schleichende Kompromisse mit einem gottlosen System. Und dieses gottlose System nennt die Bibel die Welt einfach. Nicht, weil die Welt grundsätzlich schlecht ist, aber die Welt als gottloses System, die sich gegen Gott erhebt und gegen Gott rebelliert. Und damit machen wir oft bewusst, manchmal auch unbewusst, falsche Kompromisse. Das Dritte, was uns daran hindert, über Heiligung nachzudenken, Heiligung zu leben, sind Mythen, Märchen und Emotionen zu diesem Thema. Ich werde einige Mythen, Märchen und Emotionen nennen. Zum Beispiel, Heiligung ist etwas für Superheilige. Also es gibt diese Leute, auch in diesem Titel schon, in diesem Titelbild, in diesem Design steht ja, ist wie mit Heiligenschein und mit Flügel. Und es gibt natürlich ganz, ganz fromme Leute, die vielleicht ins Kloster gehen und besonders viel meditieren und besonders viel in der Bibel lesen und besonders viel mit Bibelzitaten um sich werfen. Also für die ist Heiligung da, aber die Wahrheit ist, Superheilige brauchen keine Heiligung. Superheilige brauchen keine Heiligung. Das sind Experten. Heiligung brauchen Normales wie du und ich. Ein zweites Mythos ist, Heiligung ist Perfektionismus. Nun, ich arbeite seit über 20 Jahren in Therapie und ich weiß, Perfektionismus ist eine psychische Erkrankung. Hat mit Heiligung überhaupt nichts zu tun. Eine psychische Erkrankung, die wirklich behandelt werden muss. Und viele Menschen leiden wirklich psychisch und emotional unter Perfektionismus. Hat mit Heiligung tatsächlich nichts zu tun. Oder Menschen sagen, ja, okay, aber Heiligung ist doch eine menschliche Leistung, woran wir glauben, dass Gott uns erlöst aus Gnade allein. Und wenn ich irgendwie in Heiligung leben muss, dann tue ich doch etwas zu meinem Heil dazu. Das stimmt, weil Heiligung ist beides gleichzeitig. Eine göttliche Leistung und eine menschliche Leistung. Und darin sieht die Bibel auch keinen Widerspruch. Ein weiteres Vorurteil bzw. ein Mythos oder eine Emotion hat damit zu tun, dass Menschen das Thema Heiligung in einem Kontext sehen über die Verlierbarkeit ihres Heils oder über die Unverlierbarkeit des Heils ständig nachzudenken. Es gibt ein Dogma in der christlichen Kirche. Dieses Dogma kommt hauptsächlich von einigen Reformatoren, unter anderem Johannes Calvin ist er sehr prägend, und zwar das Dogma der Unverlierbarkeit des Heils. Und das wir in der Bibel so nicht finden. Heute ist leider keine Zeit, darauf näher einzugehen, aber vielleicht kann ich Folgendes sagen. Kein Mensch, der Jesus liebt und der sich für Gott und für Jesus entschieden hat, kann sein Heil verlieren. Weil einfach, es liegt einfach daran, dass die Rettung, das Heil, was Gott dir gibt, ist nicht wie so ein Schlüsselanhänger oder wie so ein Handy, das mal verloren werden gehen kann. Das geht einfach nicht, weil Gott da viel zu sehr auf uns aufpasst und seine Gnade umfassender ist als meine Schwachheit und meine Schuld und meine Sünde, auch mein Fallen, auch mein wiederholtes Fallen in Sünde. Gottes Gnade ist da viel, viel größer. Und viele Christen leben tatsächlich ständig mit dieser Angst. Sobald sie einen Fehler machen, denken sie, dass Gott sie verstoßen hat und dass Gott sich von ihnen abwendet. Nein, so ist Gott nicht. Und so können wir uns auch die Rettung nicht vorstellen. Aber andererseits, auch davon lesen wir in der Bibel genug, kann auch ein Christ, der sich irgendwann einmal zu Jesus bekannt und bekehrt hat, sich ganz, ganz bewusst von Jesus und von seinem Heil abwenden. Und dann, wir müssen Folgendes verstehen. Wenn du Gottes Kind wirst, dann nimmt Gott dich in seine Familie auf, in sein Königreich. Aber das Königreich Gottes ist kein Gefängnis. Es ist kein Gefängnis. Die Tür steht im Königreich Gottes immer auf. Sowohl für Menschen, die reinkommen, wie auch für Menschen, die eine bewusste Entscheidung getroffen haben, da wieder rauszukommen. Gott wird dich nicht festhalten und er wird dich nicht festschnallen und festketten. Wir kennen das aus dieser Geschichte vom verlorenen Sohn vielleicht. Ein weiteres Missverständnis ist, Heiligung ist für den Himmel. Etwas Heiliges, wie schon das Wort sagt, es ist heilig. Und wenn wir etwas mit heilig verbinden, das ist Gott selbst, Gott ist heilig. Und viele denken, naja, Heiligung ist etwas, was Verklärtes, was Besonderes, was Apartes ist, was mit diesem Leben an dieser Welt, mitten in unseren Konflikten, ja, schlaflose Nächte hat, wer war das nochmal? Genau, schlaflose Nächte, Nico. Nee, also für den Himmel, ne, von der Erde reißt mich los, mache meinen Glauben groß. Gibt es so einen alten Hymnus? Nee, wirklich ein Märchen. Heiligung brauchen wir für diese Erde. Wir brauchen Heiligung, nicht für den Himmel. Wir brauchen Heiligung für unsere schlaflose Nächte und wir brauchen Heiligung im Umgang mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, mit unseren Arbeitskollegen. Wir brauchen Heiligung für harte Arbeit. Wirklich, Heiligung ist etwas tief, tief Verwurzeltes für ein Leben mitten in dieser Welt. Und jetzt haben wir diesen Text gelesen aus dem ersten Teil der Bibel und Gott befreit sein Volk aus Ägypten. Also Gott rettet. Das ist die Botschaft aus diesem Text aus 5. Mose Kapitel 8. Gott rettet und Gott rettet nicht, weil das Volk so geil ist und so nach Gott geschrien und gerufen hat, sondern weil es sein Volk ist, weil es sie erwählt hat. Deswegen rettet Gott dich und mich und sein Volk damals. Und er rettet sie aus Ägypten. Und Ägypten und dieser Akt der Rettung steht auch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, immer wieder für diesen Akt der Erlösung von Sklaverei und von Sünde. Dieses Bild wird sehr, sehr oft im Neuen Testament verwendet, wenn es um unsere Rettung durch Jesus geht. Er ist das Passahlamm, das geschlachtet worden ist, wie die Juden das Passahfest gefeiert haben, an dem Vorabend ihres Auszugs und sie hinausgeführt hat. Und nun, weil Gott alles getan hat, verlangt er von seinen Kindern, von seinem Volk, eine neue Lebensführung. Nicht in der Mentalität und nicht in der Art der Sklaven, wie sie es über 400 Jahre, mehrere Generationen waren, also 10 Generationen, nicht die eines Sklaven, nicht ein Leben in Ägypten, nicht ein Leben in Sünde, sondern ein Leben der Kinder Gottes würdig ist. Und hier an diesem Punkt spätestens sind sich Gott und die ganze nichtchristliche Welt hundertprozentig einig. Sowohl Gott erwartet das, diese neue Lebensführung, nachdem er dich und mich aus Ägypten rausgeholt hat, wie auch die ganze nichtchristliche Welt. Die gucken auf dich, die einzige Bibel, die sie lesen, bist du. Das sind wir Christen. Und die erwarten von dir, dass du ein anderes, ein neues Leben führst. Ein Leben entsprechend deinem Glauben. Und viele Menschen, die an Jesus nicht glauben, an Gott nicht glauben, die kennen vielleicht die Bibel nicht in ihrem Zusammenhang, aber die kennen viele biblische Wahrheiten und viele ethischen, moralischen Vorstellungen. Und sie messen dich und mich immer wieder daran und sie erwarten das. Aber Gott weiß am besten, wie sehr die Sünde mit deiner und meiner menschlichen Natur verwoben ist. Die ist in die Fabrik unseres Wesens hineingeflochten. 400 Jahre Sklaverei sind an den Israeliten nicht spurlos vorbeigegangen. Sie waren nun zwar aus Ägypten raus, aber Ägypten war noch lange nicht aus ihnen raus. Und wenn wir die Geschichte des Exodus verfolgen, dann müssen wir feststellen, die Menschen dachten immer noch wie Sklaven, sie verhielten sich wie Sklaven, sie revoltierten wie Sklaven, gegen alle Autoritäten, Moses angefangen, sie murrten, motzten und meckerten wie Sklaven und sie hatten Sehnsüchte und Bedürfnisse, wie sie Sklaven hatten. Und dann heißt es im Text, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen und um dich auf die Probe zu stellen und zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Also, es war eine Zeit der Schule, einer harten Schule, wirklich mal in sich hineinzugucken und zu fragen, wie viel Ägypten ist noch in mir und welchen Weg kann ich gehen, um in eine Veränderungsprozesse, um ein Reifeprozesse, um Charakterveränderung zu erleben. Dann heißt es, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Also Heiligung ist Gottes Erziehung. Wenn du und ich Heiligung erleben wollen, dann bedeutet es, dass wir irgendwie eingeschrieben sind. In eine Schule, in eine Berufsschule, in eine Uni. Und Heiligung bedeutet, ich entscheide mich bewusst für diesen Prozess. Ich schreibe mich ein in die Uni oder in die Schule Gottes. Gott, der Vater, hat ein sehr großes pädagogisches Anliegen für alle seine Kinder. Für alle seine Kinder. Und das ist das Herzstück von Heiligung. 40 Jahre lang hatte Gott die Wüste als Klassenzimmer ausgesucht für sein Volk. 40 Jahre Ausbildung, 40 Jahre Erziehung, 40 Jahre zum Teil harte Disziplin. Also keine unserer Schulen und keine unserer Unis haben einen solchen langen Atem, oder? Keine. Gott ist geduldig, Gott ist barmherzig, aber Gott bleibt in seinem Geschäft. Er ist Vater und ein guter Vater, der seine Kinder liebt, ist an irgendwas, eine Form von Pädagogik, Erziehung interessiert. Um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also Gottes Disziplinierung, Gottes Erziehung hat ein Ziel. Ein pädagogisches Ziel, würde man heute sagen. Dass Menschen ihn als ihre neue Lebensressource erkennen und entdecken. Und jetzt stell dir mal vor, Gott hatte für sein Volk 40 Jahre lang nur eine einzige Lektion in der Vorlesung. Und in der Praxis. Eine einzige Lektion, um dich erkennen zu lassen, dass der Herr, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Bislang kannten diese Sklaven nur ein natürliches Leben, ein Arbeiten und Essen und Schlafen. Ein natürliches Leben, das allein vom Brot, also von natürlichen Ressourcen, genährt und erhalten wird. Und Gott sagt nicht, dass das schlecht ist. Wir haben unsere natürlichen Bedürfnisse und wir brauchen auch natürliche Ressourcen zum Erhalt unseres Lebens. Gott sagt hier nicht, das Brot, das wir essen und die Dinge, die wir brauchen zum Leben, sind unwichtig. Er sagt, nicht vom Brot allein. Der Mensch ist Geist, er hat eine Seele und er lebt in einem Körper. Und die Bibel sagt nicht, dass diese Dinge für unseren Körper, für unsere Seele unwichtig sind. Sie sagt allerdings, dass das nicht alles ist. Dass das nicht alles ist, was der Mensch braucht. Der Mensch ist Geist. Das Brot kann nur unseren Körper, unsere Seele nähren, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen eine Connection zu einem heiligen, gerechten Gott, der Schöpfer aller Dinge ist und der unser Vater ist. Und der uns nähren will durch sein Wort und durch seinen Geist. Das kennt kein Sklave. Ein Sklave kennt diese Ressource Gott und aus Gottes Geist und aus Gottes Wort zu leben nicht. Er kennt nur die natürlichen Ressourcen. Das Leben in der übernatürlichen Welt, das Leben in der Beziehung zu Gott, das kennt nur das Privileg von Söhnen und Töchtern Gottes. Wüstenschule. Wüstenschule kann eine harte Schule sein. Und die karge Landschaft der Wüste, wo Nahrung nur schwer zu bekommen ist, ist das beste Klassenzimmer für diese Lektion. Und ich weiß nicht genau, ob du dich erinnern kannst als Bibelleserin, als Bibelleser, dass der erste Weg Jesu, nachdem er getauft worden ist, in die Wüste ging. Selbst Jesus wurde in die Wüste geschickt, um ganz, ganz wichtige Dinge zu lernen. Und außerdem war genau diese Lektion wieder bei Jesus auf dem Lehrplan. Als der Satan ihn versucht, sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Auch wir lernen oft die wichtigsten Lektionen unseres Lebens an Wüstenorten, in kargen Landschaften, wo es nicht so viel zu holen ist. In solchen Zeiten, wo uns natürliche Zugänge, natürliche Nahrungsquellen abgeschnitten werden, damit wir unser Vertrauen nun endlich mal auf andere Ressourcen setzen können. Keine Ahnung, zum Beispiel, wir verlieren unsere Arbeitsstelle und wir haben immer gedacht, dass diese Arbeitsstelle speziell die einzige Ressource meiner Versorgung und Sicherheit ist. Aber gerade in solchen Zeiten können wir Gott neu als unseren Versorger entdecken und ihn erleben. Wir kommen vielleicht in eine Wüste der Krankheit und wir sind aufgeschmissen, weil wir einfach nicht mehr so können, wie wir wollen. Aber vielleicht kommen wir in die Wüste der Krankheit, um eine neue Ressource zu entdecken. Wir beten mehr, wir bitten mehr, wir sind mehr angewiesen, wir sind mehr abhängig von anderen. Und dann kommt vielleicht eine emotionale Wüste, eine ganz, ganz heftige Dürrezeit, eine harte Zeit für in unserer Ehe, in unserer Beziehung. Und die kleinen Sandkörner der Wüste häufen sich in stürmischen Zeiten langsam aber sicher zu einer heftig riesigen Düne und trennen uns von Menschen, die wir eigentlich lieben, die wir eigentlich schätzen. Und diese Menschen sind auch sonst die Quelle unserer Kraft, unserer Liebe und unserer Hoffnung. Und jetzt auf einmal ist eine fette Mauer, vielleicht sogar Trennung und Scheidung, viel Herzschmerz, damit wir vielleicht Gott und eine neue Quelle für Liebe und Glaube und Hoffnung und Durchtragen entdecken. Wüsten lassen uns neu Hunger und Durst verspüren. Wüsten zeigen uns nicht nur, dass die Ressourcen abgeschnitten werden, sondern Wüsten zeigen uns auch die Wüste in uns drin. Und die Dunkelheit und die Finsternis und die Sklavenmentalität, die wir immer noch haben, obwohl wir schon viel, viel weiter sein müssen in unserer Charakterbildung. In Wüstenzeiten entdecken wir neue Wege, in diesem unkategorisierten Bereich unseres Lebens, in Zeiten von Unsicherheit und wo so die normalen Dinge des Alltags und unsere Routinen nicht mehr funktionieren. Wow, was für eine Schule. Da können wir wirklich lernen. Wenn jemand open-minded ist, wenn jemand frei ist, wenn jemand seinen Geist jetzt wirklich reinigen kann von allen Alten, dann kann das eine wahnsinnige Chance sein, wirklich neue Wege zu entdecken, neue Zugänge zu entdecken, neue Quellen und neue Ressourcen zu entdecken. Und Gott hat 40 Jahre lang eine einzige Lektion für sein Volk. Nicht vom Brot allein, nicht von natürlichen Ressourcen allein. Ich bin euer Gott und ich habe euch erlöst und ich liebe euch. Ich habe euch erwählt. Ich bin euer Vater. Ich bin wie ein Vater, der an deiner Erziehung und interessiert ist. Kennst du mich als Pädagogen, als Vater, der mich weiterbringen will? Und Heiligung findet immer statt zwischen Versuchung und Verheißung. Heiligung findet immer statt in dieser Spannung zwischen Versuchung und Verheißung. Heiligung findet immer dazwischen statt. Heiligung liegt immer irgendwo in der Wüste. Wir haben uns auf den Weg gemacht, wir haben etwas Altes verlassen, aber wir sind noch lange nicht angekommen in dieser Zwischenzeit. Vor den Israeliten liegt nun das verheißene Land, hinter ihnen liegt das Land der Versuchung, das Land ihrer Sklaverei, des alten Lebens. Bei jeder Kleinigkeit begehren sie gegen Gott und Moses auf. Sie schreien, sie fluchen, sie schimpfen, sie sehen sich ständig nach dem Döner Ägyptens. Ihr Körper verließ Ägypten, aber ihr Herz war noch tief, tief verankert in ihrer Vergangenheit, in ihren alten Wunden, in ihren alten Traumata, in ihren alten Erleben, in ihren alten Verhaltensmustern. Das ist schwer, also keiner von uns ändert sich über Nacht. Auch Christen, die das behaupten, auch sie verändern sich nicht über Nacht. Die Verheißung, die noch nichts zu sehen ist, noch nicht zu riechen ist, noch nicht zu schmecken ist, war ihnen in diesem Augenblick egal. Da, wo sie getriggert waren, wo ihr altes ägyptisches Herz getriggert wurde, dort war ihnen alles egal. Sie waren bereit, ihr Erbe, ihr Land, ihre neue Zukunft gegen ein ägyptisches Gericht, gegen einen ägyptischen Döner oder, die Bibel sagt das, gegen die Fleischtöpfe Ägyptens einzutauschen. Jederzeit. 40 Jahre lang. Immer die gleiche Lektion, immer die gleiche Kacke, immer das gleiche Versagen. Nun, Erziehen kommt von Ziehen. Und Gott will sie diese ganze Zeit, die 40 Jahre, immer mehr und immer näher an sich selbst ziehen. Aber sie wichen ihm aus. Sie wollten sich von Gott nicht ziehen, nicht erziehen und sie wollten sich von Gott auch nicht heiligen lassen. 40 Jahre, nur eine Lektion. Das könnte mein Leben sein. Das könnte vielleicht dein Leben sein. Vielleicht will Gott dir nur eine Lektion beibringen, Vertrauen. Und wir bewegen uns manchmal sehr, sehr oft im Kreis. Ich kenne das aus meinem Leben. Gott gibt dann die Gnade 40 Jahre lang, dass wir im Kreis wandern und immer wieder die gleichen Erfahrungen machen, immer auf die gleiche Weise auf die Schnauze fallen, damit wir diese Lektion lernen. Vertrauen, loslassen, Kontrolle loslassen, an Gott abgeben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das ist die wichtigste Lektion in der Heiligung. In der Heiligung lernen wir als Kinder Gott als Vater kennen, als Versorger. Jemand, der gute Absichten und gute Pläne für dich hat. Dass wir ihm vertrauen, besonders auch in Zeiten, die hart sind. Und jeder von uns wird eines Tages, wenn du nicht schon da bist oder da warst, jeder von uns kommt eines Tages in die Wüste. Und nicht deswegen, weil Gott dich vernichten will, sondern weil Gott dich verändern will. Weil Gott ganz, ganz tief sein Wort und seinen Geist in dein Herz hinein tätowieren möchte. Ich habe noch kein Tattoo. Ich sage immer, hast du schon mal einen Sticker auf einem Ferrari gesehen? Aber einige Leute, einige meiner Kinder, sagen, es ist schmerzhafter Prozess. Und Gott will in solchen schweren Zeiten uns so ein Soul-Tattoo geben, tief etwas in uns hinein zu gravieren, dass er vertrauenswürdig ist, dass er liebevoll ist, selbst wenn wir Schmerzen erleben. In der Heiligung lernen wir als Kinder Gottes, Gott zu gehorchen. In der Heiligung lernen wir Geduld. In der Heiligung lernen wir als Kinder Gottes, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Das ist nicht eine natürliche Eigenschaft von dir und von mir, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ja, ich liebe mich von ganzem Herzen. Ich liebe vielleicht ein Eiscreme von ganzem Herzen oder meine Katze, meinen Hund. Aber Gott von ganzem Herzen zu lieben, das ist von keinem von uns in die Wiege gelegt. Das lernen wir oft in der Wüste. Und in der Heiligung gehen wir als Kinder Gottes Schritt für Schritt durch oft lange Prozesse aus dem Land der Versuchung in das verheißene Land. Und daher, dieser hartherzige Generation versucht Gott nun 40 Jahre lang diese Lektion beizubringen. Gott, der Vater und Pädagoge, ist geduldig, barmherzig, von großer Güte. Die traurige Seite dieser Wüstenschule war, dass eine ganze Generation ausstirbt, ohne jemals diese Lektion abgeschlossen zu haben. Es gibt ein Point of No Return. Irgendwann einmal sagt Gott, okay, ich habe alles versucht, ich habe alle Mittel eingesetzt, aber wenn du deinen Weg gehen willst, wenn du dein Erbe ausgezahlt bekommen willst, wenn du das Haus verlassen willst, okay, dann mach das. Das Reich Gottes ist ein Königreich, aber das Reich Gottes ist kein Gefängnis. Und genau diesem Thema widmet sich jetzt der zweite Text, den wir gelesen haben aus Hebräer Kapitel 12. Darum macht die erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder stark, schafft ebene Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt werden, sondern vielmehr geheilt werden. Trachtet nach dem Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner Gott sehen wird. Wie die einen nicht das verheißene Land gesehen haben, werden auch Christen, die ohne Heiligung leben, nie das verheißene Land sehen. Hebräer sagt das noch viel krasser. Sie werden Gott nie sehen. Sie werden verloren sein. Sie werden nie ans Ziel kommen. Gottes Erbe, der Himmel und die Ewigkeit wird für sie irgendwann einmal verschlossen bleiben. Und das ist eine ernsthafte Warnung hier. Aber der Zusammenhang von Hebräer Kapitel 12, wenn du vielleicht zu Hause noch mal Zeit hast, um das nachts zu lesen, das ganze Kapitel zu lesen, der Zusammenhang ist das gleiche. Also das Wort Paideo, also das Wort für, was wir aus dem deutschen Pädagogik kennen, ist immer und immer wieder, das ist wie so ein Drumbeat in dem ganzen Kapitel, wie so ein Paukenschlag im ganzen Kapitel. Gott ist der Vater, Gott ist der Erzieher und er will das Beste in dir und in mir hervorbringen. Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind und das Beste aus ihnen hervorbringen. Nun, das Gegenteil von Liebe, auch von elterlicher Liebe, ist nicht Hass. Das Gegenteil von elterlicher Liebe ist Vernachlässigung, ist Gleichgültigkeit. Und wir haben heute eine ganze Generation von Kindern, die hoch traumatisiert sind über Vernachlässigung. Weil Eltern ihnen nicht die Liebe, nicht die Aufmerksamkeit geschenkt haben und die Kinder den Eltern gleichgültig waren. Also früher, sagen wir so, in der Therapie kannte man so bis in die 80er, 90er Jahre eine schwere Form von Trauma. Und wir sprachen immer über sogenannte Schocktraumata. Das heißt Menschen, die einen Krieg erlebt haben, die was Schweres erlebt haben, wie eine Vergewaltigung, wie ein Unfall vielleicht oder eine Naturkatastrophe, die waren oft traumatisiert. Wir haben seit den 90er Jahren einen neuen Trend in der Traumaforschung. Und die Menschen, weil man entdeckt hat, es gibt eine ganz andere Kategorie von Trauma. Und die Menschen haben aber die gleichen Symptome wie bei einem Schocktrauma. Man nennt das heute Entwicklungstrauma. Und Entwicklungstrauma bekommen Kinder aus ihren Familien. So 80-90% sind alle Entwicklungstraumata von Kindern, von später Erwachsenen, Entwicklungstraumata. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Eltern, die ihre Kinder lieben, die geben alles und ihr Bestes. Nicht immer sind sie perfekt. Und jeder wird das spätestens feststellen, wenn die Kinder erwachsen werden und die Kinder offen darüber reden können, wie viel Liebloses wir auch unseren Kindern zugefügt haben. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Du bist Gott nicht gleichgültig. Du bist Gott nicht gleichgültig. Und deswegen wird Gott dich und mich immer in seine Schule und in seine Erziehung mit hineinnehmen. Ihr habt wohl vergessen, dass Gott, so schreibt der Hebräerbrief schon, als zu einem Kind sagt, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt er dir seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal mal streng bestraft werden. Heiligung bedeutet, dass du und ich ein volles Ja zum Vater sagen und zu seiner Erziehung, der das Beste in dir und in mir hervorbringen will. Einige von uns haben vielleicht eine tiefe Vaterwunde, eine tiefe Mutterwunde, wo jemand willkürlich in der Erziehung war, wo jemand nicht nur mit Strenge, sondern vielleicht auch mit Gewalt erzogen hat. Und es ist nicht selten so, dass wir dann dieses Vaterbild, dieses Mutterbild auf Gott projizieren. Das tut mir sehr, sehr leid. Gott ist nicht so. Gott handelt nicht willkürlich. Gott handelt nicht aus Wut. Gott handelt nicht aus Rache. Gott handelt nicht aus Schwachheit, wie das unsere Eltern manchmal vielleicht getan haben. Gott handelt nicht deswegen, weil er gerade im Stress ist und dich vielleicht unfair behandelt und nicht den ganzen Zusammenhang kennt. So ist Gott nicht. Wenn Gott uns erzieht, manchmal auch mit Strenge, dann weiß er, in welchem Zusammenhang du stehst und dass es immer eine Übung der Liebe ist. Gott nimmt dich immer so an, wie du bist. Aber Gott lässt dich nicht so, wie du bist. Ich habe bei jemandem gesagt, bewusst, um ein Missverständnis zu formulieren. Gott nimmt dich so an, wie du bist, aber Gott lässt dich nicht so, wie du bist. Nur ein kleiner Buchstabe, der dazu kommt. Aber so ist das. Du kannst natürlich aber auch aus diesem Erziehungsprogramm, aus dieser Schule, aus dieser Uni, dich exmatrikulieren oder dich kannst du kündigen. Du kannst rebellieren, du kannst Gott den Rücken zuwenden, du kannst sagen, es ist mir zu hart, zu viel. Manchmal müssen wir dann nochmal eine Schleife drehen und nochmal eine Schleife drehen. Gott hat Geduld, das ist überhaupt kein Problem für ihn. Das hat der verlorene Sohn im Gleichnis von Jesus auch getan. Aber es bedeutet nicht, dass du der harten Schule des Lebens entkommen wirst. Wir denken, vielleicht entkomme ich der harten Schule Gottes, weil es mir gerade zu viel ist, too much ist. Aber du entkommst der harten Schule der Realität. Also das Leben ist kein Ponyhof, sagt man. Und ein Ponyhof kann manchmal sehr, sehr hart werden. Ein Ponyhof war für den verlorenen Sohn irgendwann einmal der Schweinestall. Entweder du lässt dich von Gott erziehen oder die Welt um dich herum wird dich erziehen. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich kann das wirklich auch aus Erfahrung sagen, das Zweite ist beschissener. Das Zweite ist viel, viel härter und es führt nicht zu dem, wozu du und ich geschaffen worden sind. Du kannst entweder am Tisch des Vaters bleiben oder am Trog der Schweine landen, so wie der verlorene Sohn. Und der Hebräerbrief gibt uns jetzt ein Beispiel. Und das ist ein devastating, also das ist keine gute Geschichte hier. Und zwar, hier wird ein Mann vorgestellt, Esau. Seht zu, dass niemand von euch von der Gnade Gottes abkomme, damit keine bittere Wurzel aufsproß, sondern und nicht Schaden anstiftet, dass keiner unzüchtig oder gottlos ist wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Ihr wisst, dass er nachher, als er umdenken und umkehren wollte, das mit Tränen sogar suchte und keine Chance mehr bekam zur Umkehr. Nun, Esau, eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel wiederum, der Zwillingsbruder, der einige Minuten ältere Zwillingsbruder von Jakob, ein taffer Typ, ein wilder Jäger, ein Abenteurer. Und eines Tages geht er auf die Jagd und ist wirklich bis auf die Knochen ausgehungert. Und er sieht seinen Bruder, Mamasöhnchen, der Jakob. Nicht alle Jakob sind Mamasöhnchen, oder? Jakob? Nicht alle Jakob sind Jakob Bergmann? Nicht alle Jakob sind Mamasöhnchen. Aber dieser war es auf jeden Fall, der Bruder war ein Mamasöhnchen. Und der kochte gerade irgendwie ein tolles Gericht. Und der Esau kommt von der Jagd und ist wild, ist hungrig, ist gerade so in seinem animalischen, kennt ihr diese Werbung von Snickers? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Die kommt aus dem Alten Testament. Die kommt genau aus dieser Stelle. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. So, was macht er? In seinen Instinkten sagt er, so, gib mir was zu essen. Und der Jakob ist schlau. Wir sind schlau, oder? Wie Jakobs. Ja, ich kann dir was von meinem Gericht geben, aber ich möchte dafür dein Erbrecht haben. Das Erbrecht des Erstgeborenen. Und der ist so lost, der Typ. Der ist so verloren, dass er tatsächlich sagt, ich habe jetzt Hunger, ich habe jetzt Bedürfnisse, ich habe jetzt Begierden. Gib mir das Essen, du kannst alles von mir haben, sogar das Erstgeburtsrecht. Oh, was für ein Fail. Ohne Hirn und Verstand. Irgendwie animalisch unterwegs. Komplett von seinen Trieben, von seinen natürlichen Bedürfnissen gelenkt. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Nun, jetzt gibt dieser Hebräerbriefschreiber, dieser Autor, ein paar hart Facts über diesen Typen. Sie nennt ihn ein Hurer und ein Gottloser. Nun, wenn die Bibel über Hurer spricht, meint es nicht unbedingt, dass man mit jemandem ständig im Bett ist. Hurerei ist so das Bild, was in der Bibel sehr, sehr oft verwendet wird für Gottlosigkeit, für Abtrünnigkeit. Dass man andere Dinge mehr anbetet und mehr schätzt als Gott selbst. Und in diesem Zusammenhang steht auch dieses Wort hier. Der Esau war ein Hurer und Gottloser deswegen, weil er seinen Magen mehr liebte und seine Bedürfnisse, seine animalischen Instinkte mehr liebte und ihnen mehr gehorchte als Gott. Esau ist so ein Prototyp geworden für einen gottlosen Typen, weil er 0% Selbstbeherrschung, 0% Selbstdisziplin besaß. Ein Wilder ohne Erziehung und ohne Manieren. Und ich weiß das nicht genau, vielleicht geht es dir genauso wie mir. Ich kenne Menschen, die darfst du nicht mit leerem Magen ansprechen. Wow. Also wenn du aufgefressen willst oder wenn du eine Ohrfeige ernten willst, wenn du einen schlechten, beknackten Tag haben willst, dann mach das bitte nicht. Die anderen sind oft brummig, bevor sie nicht ihren ersten Kaffee gehabt haben. Die Menschen, die teilweise ihren Stimmungen und Gefühlen komplett ausgeliefert sind. Also wenn da, also ne, ihr kennt das, du läufst zu Hause wie auf Minenfeldern und denkst, was werde ich jetzt, mein nächster Schritt könnte jetzt zur Explosion führen, aber du weißt nicht warum. Also emotional aufgeladene Menschen, die komplett ihren Stimmungen ausgeliefert sind. Noch andere brauchen unbedingt eine Zigarette, ein Bierchen, ein Weinchen, um sich irgendwie zu regulieren. Die anderen würden für Geld ihre eigene Großmutter verkaufen. Die sind so geldgeil, so geldgierig, so geizig, die würden ihre eigene Großmutter verkaufen. Das heißt die Bibel sehr, sehr klar. Das, was dich beherrscht, das, was dich lenkt, das ist dein Gott. Egal, was du glaubst, egal, wie oft du die Bibel zitierst, egal, wie oft du zur Kirche läufst, aber das, was dich wirklich im Endeffekt beherrscht, das ist dein Gott. Verstehe mich nicht falsch. Jeder von uns hat einen Esau in sich. Und der Daniel ist Esau. Wo ist der Daniel? Ich habe Daniel gesagt, ich werde heute auf deine Kosten heute mal einen Witz machen. Daniel, aber du findest das lustig. Ich super. Der lacht da und sitzt da. Also jeder von uns hat diesen wilden, unbändigen, animalischen, umtriebigen Esau in sich. Dieses gottlose Wesen. Und dieses gottlose Wesen nennt die Bibel Fleisch. Also Paulus spricht sehr, sehr oft davon, sagt, es ist Fleisch. Dieses unerlöste, umtriebige, menschliche, animalische Wesen. Ich bin, jeder, der mich kennt persönlich, aus meiner Familie, meine Freunde, ich bin sehr ungeduldig. Und manchmal bewegen sich so meine Finger ganz unkontrolliert, wenn ich einen Überholvorgang machen muss, keine Ahnung, dann zeigt sich meine Hand nach oben irgendwie und solche Geschichten sind mir immer wieder passiert. Jetzt stehe ich vor, ja, wieder Hunger, ne? Kommt noch dazu. Jetzt stehe ich vor einer Backwarenverkäuferin und will dann so ein Stück Kuchen kaufen und die beugt sich da über den Tresen und lässt den Kuchen 4-5 Mal fallen und kriegt das nicht auf das Tablett. Und ich dachte, mein Gott, mach doch Urlaub, keine Ahnung, verschwinde hier. Und das dauert und hinter mir ist eine Schlange. Und ich dachte schon, ich wollte was sagen tatsächlich. Und in dem Augenblick, wo ich was sagen wollte, Gott hat manchmal Gnade, wirklich 40 Jahre, Gott hat Gnade. Und in diesem Augenblick, wo ich was sagen wollte, nach dem Motto Mädchen, geht's noch? Steht sie auf und auf ihrer Schürze steht folgender Spruch. Haben Sie etwas Geduld? Ich bin in der Ausbildung. Okay, dachte ich. Ah, okay. Hab Geduld. Nach dem Motto, Gott ist mit mir noch nicht fertig. Und da dachte ich, ich bräuchte so ein T-Shirt. Ich bräuchte tatsächlich so ein T-Shirt mit so einer Aufschrift. Hab Geduld, Gott ist noch nicht fertig mit mir. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, dass wir viel, viel Gnade und viel, viel Nachsicht mit uns selbst haben. Und sehr, sehr hart, sehr, sehr verurteilend und sehr unbarmherzig werden können, wenn andere Menschen anders sündigen als wir. Das ist für mich eine ganz, ganz heftige Schule der Heiligung. Esau ist an derselben Lektion gescheitert, in der schon tausende Israeliten zuvor gescheitert sind, während der Wüstenwanderung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Wenn Brot alles ist, was dein Leben, dein Sterben, dein Denken, dein Alltag bestimmt, bist du nicht fit für die Ewigkeit. Götzendienst ist, ich nehme mir das, was ich will, zu meiner Zeit, zu meinen Bedingungen und aus meiner eigenen Kraft. Ich bin Gott und ich brauche keinen anderen. Und meinen Bedürfnissen werde ich alles opfern. Esau verspielt seine Ewigkeit und sein Erbe, weil er ungehobelt, weil er ungeduldig und undiszipliniert ist. Und die Frage ist, was ist dir deine Ewigkeit wert? Was ist dir deine Ewigkeit wert? Womit setzt du als Christ gerade deine Verheißung, dein Erbe? Kann es sein, dass ich nicht zu hören bin? Jetzt wieder? Womit setze ich mein Erbe, meine Verheißung, meine Ewigkeit gerade aufs Spiel? Manche Christen lieben ihr Ego mehr als Gott. Weißt du, dass du, wenn du dein Ego über alles setzt, dass du deine Ewigkeit aufs Spiel setzen kannst? Manche Christen lieben ihre Sucht mehr als Gott. Weißt du, dass du damit deine Ewigkeit aufs Spiel setzen kannst? Manche Christen lieben die Welt mehr als Gott. Weißt du, dass du deine Ewigkeit aufs Spiel setzen kannst? Manche Christen lieben ihre Begierden mehr als Gott. Weißt du, dass du deine Ewigkeit damit aufs Spiel setzen kannst? Manche Christen lieben Sünde mehr als Gott. Weißt du, dass du deine Ewigkeit damit aufs Spiel setzen kannst? Nun, die Alternative zu Gottes Erziehung ist nicht das Leben auf einem Ponyhof. Die Alternative zur Heiligung ist Verwahrlosung, Selbstzerstörung und am Ende der Tod. Frag Esau, wie seine Geschichte ausgegangen ist. Oder frag meine Weinrebe, die bei mir im Vorgarten steht. Ich bin in einem Haus aufgewachsen mit einem Weingarten, mit einem Weinberg. Mein Vater liebte es, so Wein anzubauen, Wein zu machen. Und was ich als Kind, schon als kleines Kind erlebt habe, wir gingen im Herbst in diesen Weinberg und mein Vater war bewaffnet quasi mit einer Schere, mit einem Draht und mit einer Zange. Und wir haben diesen Weinberg radikal zurückschneiden müssen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, so einen Weinberg oder Weinreben zu beschneiden, die geben Saft ab. Man nennt das tatsächlich Bluten. Eine Weinrebe blutet, wenn du sie beschneidest. Und dann haben wir diese jungen Weintriebe, Weinreben, hart gebogen und hart angebunden an die Rankenhilfe. Nur so war es möglich, dass diese Rebe wirklich Frucht bringt. Und Jesus spricht darüber, dass er der Weingärtner ist und dass wir die Reben sind und dass er uns manchmal beschneidet. Nicht deswegen, weil er dir und mir wehtun will, sondern weil du und ich seinen Saft und seine DNA in uns haben. Und Gott möchte, dass du ein fruchtbares und erfülltes Leben führst. Also was ist Heiligung? Ein Zitat nochmal zum Schluss. Jemand schrieb dann aus meiner Umfrage, was Heiligung ist. Heiligung ist, so zu werden wie Jesus. Heiligung ist, so zu werden wie Jesus. Und das ist das Beste, was ich dir heute mitgeben kann. Wenn du so werden willst wie Jesus, dann hat Gott Arbeit an dir und an mir, viel Arbeit, Arbeit bis unser Lebensende. Und die Frage ist, gehst du oder bist du als Christ in Gottes Erziehungsprogramm? Bist du demütig? Bist du lernbereit? Bist du bereit, Veränderung zu erleben, dich korrigieren zu lassen? Lass uns aufstehen zum Gebet. Lieber Vater, ich danke dir für dieses Wort. Und ich danke dir, dass du uns in einem größeren Zusammenhang siehst, im größeren Kontext siehst. Du willst uns hier schon als deine Kinder behandeln und deswegen sind wir in deinem Erziehungsprogramm. Wir kommen manchmal an unsere Grenzen, wir kommen in Wüstenzeiten hinein, aber das oft nur deswegen, damit wir wirklich ganz, ganz tief auch in uns hineinschauen können und sehen, wie viel Finsternis noch in uns ist, wie viel Ungehobeltheit, wie viel Fleisch, wie viel von Esau noch in jedem von uns drin ist. Aber du bist geduldig. Deine Geduld reicht für jeden von uns nicht nur 40 Jahre, sondern unser Leben lang. Und ich segne dich im Namen Jesu, im Namen des Heiligen Geistes und im Namen des Vaters, dass du in Gottes Erziehungsprogramm bist und bleibst, dass du nicht ausweichst. Und dass du erlaubst, dass Gott dich wie ein Weinstock und die Reben auch manchmal beschneiden kann, damit du ein fruchtbares und erfülltes Leben führen kannst. Damit segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn du Zeit hast, komm nochmal in die Cafeteria vorbei. Allen anderen Gottes Segen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.